Und diese Predigt heute ist wirklich ein bisschen für Leute, die manchmal so den Glauben ein bisschen mit ihrem Kopf hinterfragen. Also wir nennen das im ICF Luzern nennen wir das Apologetik. Das ist die Verteidigung von der christlichen Lehre mit logischen Argumenten. Das Thema ist freier Wille oder Vorherbestimmung. Ich weiß nicht, ob ihr euch die Frage auch schon gestellt habt, oder? Ich meine, es gibt Bibelverse, die sagen, hey, Gott hat alles vorherbestimmt, und andere sagen, wir haben den freien Willen. Und du fragst dich, ja, wie geht jetzt das aus? Oder? Ist jetzt irgendwie alles vorherbestimmt? Jedes Detail, bis dass ich nachher irgendwie noch einen Hotdog esse oder auch nicht? Oder habe ich irgendwo auch selber eine Möglichkeit zum Wählen? Und in der Kirchengeschichte hat das ganz grosse Streit gegeben. Der erste grosse Streit hat im 4. Jahrhundert stattgefunden zwischen dem grossen Kirchenvater Augustinus und seinem Gegenspieler Pelagius. Der Augustinus war ja der, der eigentlich die Lehre von Paulus genommen hat und sie so wie den Katechismus gemacht hat, also sie die Grundlagen dann geschaffen hat für die Kirche, wo wir eigentlich bis heute uns mehrheitlich darauf berufen. Und er war überzeugt, alles ist vorherbestimmt. Also er hat stark an die Prädestination geglaubt. Das ist der Fachbegriff. Prädestination ist lateinisch und bedeutet einfach Vorherbestimmung. Und der Augustinus ist so weit gegangen, dass er zum Beispiel gesagt hat, wenn ein Kind, oder seine Meinung war schon, ein Kind muss getauft sein, dass es in den Himmel kommt. Das war ja seine Lehre von der Kindertaufe, die auch auf ihn zurückgeht. Und dann ist zum Beispiel Folgendes passiert. Da ist eine Frau gekommen, mit einem schwerkranken Kind auf die Welt gekommen, hat gerade noch zum Bischof rennen, der hat es gerade noch taufen können. Durchschlaufen, das Kind ist im Himmel. Eine andere Mutter hat das schwerkranke Kind auf die Welt gebracht. Die Kindersterblichkeit war schon 50% zu dieser Zeit. Das war schon ganz anders wie heute. Ist zum Bischof gerannt, aber kurz vor der Taufe ist es gestorben. Und der Augustinus hat kein Skrupel gehabt, zu sagen, das ist ganz einfach, das eine Kind war vorherbestimmt für die Rettung. Und die andere Kind war vorherbestimmt für die Verdammnis. Das ist natürlich eine brutale Lehre, oder? Der Pelagius war sein grosser Gegenspieler. Sein Motto war, jeder ist seines Glückes Schmied. Und er hat so gesagt, hey, auf unsere Entscheidung kommt es darauf an, wir haben selber eine Kompetenz. Und es hat einen grossen Streit gegeben. Schlussendlich hat man die Lehre von Pelagius verdammt und hat die Lehre von Augustinus übernommen und hat eigentlich eine sehr enge Prädestinationslehre gehabt zu dieser Zeit. Jetzt im ersten Teil möchte ich mit euch einfach mal ein bisschen die Bibel schauen und miteinander anschauen, was sind denn so die Argumente? Warum gibt es überhaupt die zwei Lager und warum hat das durch die ganze Kirchengeschichte immer wieder zu so grossen Diskussionen geführt? Und dann im zweiten Teil werden wir ein bisschen schauen, wie löst man die Spannung auf. Also mal Argument für die Prädestination ist zum Beispiel im Römer 8, Vers 30. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Wir nennen das übrigens so in der Theologie die goldene Kette. Er vorherbestimmt, dann ruft er raus, dann macht er gerecht und dann verherrlicht er. Aber der Vers sagt klar, er hat einige Menschen vorherbestimmt und das impliziert ja irgendwie andere aber auch nicht. Dann Epheser 1, Vers 10 oder 1, Vers 4. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, sagt der Paulus zu den Gemeindemitgliedern von Ephesus, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Also auch hier ein Vers, der sagt, hey, eigentlich sind wir schon erwählt worden vor Erschaffung der Welt. Oder vielleicht das stärkste Argument ist Apostelgeschichte 13. Als die Nichtjuden das hörten, also die gute Botschaft von Jesus, die Paulus ihnen überbringt, brachen sie in Jubel aus und priesen den Herrn für diese Botschaft. Alle, die dazu bestimmt waren, das ewige Leben zu erhalten, kamen zum Glauben. Also das zeigt auch nochmal, oder? Also das war eine grosse Gruppe von Menschen und sie haben die Botschaft gehört und die dazu bestimmt worden sind, sind zum Glauben gekommen und die anderen nicht. Und das sind so die Argumente für eine Vorherbestimmung. Es gibt natürlich noch mehr, aber es gehört sicher zu den stärksten. Dann gibt es auch noch ein bisschen die engere Vorherbestimmung. Die ersten Verse, die haben sich noch mehr bezogen. Einfach, bist du gerettet, bist du nicht gerettet. Es gibt auch so die enge Vorherbestimmung, beispielsweise im Psalm 139, was heisst, alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer vor ihnen eintraf. Also da heisst so irgendwie, es gibt so ein Buch und da ist jeden Tag aufgeschrieben, oder? Und das macht jetzt mir persönlich irgendwie denken, so, das ist irgendwie komisch, oder? Dann bin ich ja nur noch eine Marionette von Gott. Ich war an einer Konferenz Und dann hat einer etwas gesagt, also wenn ich jetzt so etwas höre, mit meinem Verständnis steht mir die Horzberg. Er hat Folgendes gesagt. Er hat gesagt, ich bin jetzt da, hat ein Interview gegeben. Ich habe gesehen, es gibt draussen einen Hotdog-Stand und einen Pizza-Stand. Wenn ich da rauskomme, dann frage ich Gott, soll ich Hotdog essen oder Pizza? Wenn Gott mir sagt Hotdog, nehme ich einen Hotdog. Wenn Gott mir sagt Pizza, dann nehme ich eine Pizza. Da habe ich gedacht, oh mein Gott. Oder wenn du das durchdenkst, dann bin ich ja wirklich nichts anderes als eine absolute willenlose Marionette, wo dann vielleicht hoffst du noch, dass er dir das sagt, wo du eher Lust hast. Oder? Also das heisst, wenn ich einen Osterhass kaufe und lieber weiße Schocke und Gott mir sagt, nimm den Schwarz, denke ich, ob Pech gehabt, oder? Oder was machen wir jetzt mit dem? Genau, wir werden noch auf das zurückkommen, oder? Es ist so, es gibt so die breitere Prädestination, gerettet, nicht gerettet, oder auch die engere Prädestination, wo es wirklich so darum geht, ist jeder Zentimeter von meinem Leben so definiert. Dann gibt es natürlich auch Argumente für den freien Willen. Ein Beispiel ist Josua 24, Vers 15. Der Josua war ja der Mann, der mit dem Volk Israel das verheißene Land eingenommen hat. Und am Ende von seinem Leben versammelt er das ganze Volk Israel und fordert sie zu einer Entscheidung auf. Wenn ihr dazu nicht bereit seid, dann entscheidet heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, die eure Vorfahren jenseits des Euphrats verehrt haben, oder den Göttern, den Amoriter, in deren Land ihr jetzt lebt. Ich und meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Also da sieht man ganz klar eine Betonung von einem freien Willen, oder? Er sagt ja nicht, ja, die vorherbestimmt sind, die dienen halt dem Gott und die anderen dienen den Göttern. Es ist ja darum gegangen, dass sie das Land Israel eingenommen haben, das Land Kanaan, die Völker vertrieben haben, aber viele haben natürlich noch Bezug zu diesen Gottheiten von diesen Völkern. Und er sagt, entscheidet euch zwischen Yahweh, dem Gott von Israel, oder den Göttern von diesen Völkern. Und er sagt, betont aber die Entscheidung. Er sagt ganz klar, entscheidet euch. Oder auch im Neuen Testament, beispielsweise Offenbarung 3, Vers 20, merkst du nicht, sagt Gott, dass ich vor der Türe stehe und anklopfe. Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Also Essen in diesem Zusammenhang bedeutet Gemeinschaft haben. Im jüdischen Verständnis bedeutet, also Gott ruft uns auf zum Gemeinschaft haben mit ihm. Und es ist so eine Analogie, oder? Also Gott steht vor deiner Herzenstür und klopft an. Und dann ist es deine Frage, machst du auf oder machst du nicht auf? Und wenn du aufmachst, kannst du ihn reinlassen und Gemeinschaft haben mit ihm. Also auch das impliziert ja wiederum stark, es ist ein freier Wille da. Wir haben Vertreter, zum Beispiel der Billy Graham, hat da ein Bild von ihm. Der grosse Evangelist von den letzten Jahren ist jetzt gestorben. Jetzt ist es sein Sohn, der das übernommen hat, der Franklin Graham. Und der Billy Graham hat ja Stadien gefüllt. Vielleicht gibt es sogar Leute da drin, die mal noch bei Billy Graham gewesen sind. Der war auch mehrfach in der Schweiz. Der kennt vielleicht Leute. Und es ist ja immer am Schluss ist seine grosse Frage nach jeder Predigt: Entscheidet euch, kommt zum Kreuz, entscheidet euch für Jesus. Oder die grossen Evangelisten von der Neuzeit, auch Reinhard Bonnke oder so, die haben sehr stark immer den freien Willen betont. Ich glaube, der Wechsel weg von der Vorherbestimmung als Schwerpunkt eher hin zum freien Willen ist passiert, als man die Welt entdeckt hat. Oder solange du natürlich meinst, die Welt ist vor allem Europa, wo christianisiert ist, kannst du schon sagen, ja, der entscheidet sich dafür, der dagegen. Aber dann ist der Moment gekommen, der Kolumbus hat Amerika entdeckt, der Marco Polo hat China entdeckt und so weiter. Hat man gemerkt, da gibt es ganz viele Menschen. Was ist denn mit denen, oder? Und dann hat man gemerkt, denen muss man von Jesus erzählen und die müssen entscheiden, die haben ja keine Grundlage. Und das war vermutlich so ein bisschen der Moment gewesen, wo es eher so eine Änderung geht, weg von der, nicht nur der Vorherbestimmung, sondern eben auch der freien Willen. Ein ganz interessanter Prozess hat auch Martin Luther gemacht, zum Beispiel. Er war ja selber Augustiner-Mönch gewesen, also in einem Augustiner-Kloster aufgewachsen. Wenn man seine ersten Schriften liest, ist er ein grosser Verfechter von der Prädestination, genau im Stil von einem Augustinus. Er sagt, die einen sind halt vorherbestimmt, die anderen nicht. Und je länger man die Schriften liest von seinem Leben, umso mehr betont er den freien Willen. Das ist noch interessant. Gegen Ende betont er immer mehr, hey, der Mensch hat am Schluss eine Entscheidung. Er sagt ja oder er sagt nein. Und jetzt ist ja die Frage, okay, ich meine, offensichtlich gibt es ja einfach Argumente für beide Seiten. Und ich habe jetzt nur ein paar aufgeführt, wir könnten noch mehr. Wer hat jetzt recht? der Augustinus oder der Pelagius oder der Calvin oder die Animisten, die so gegen ihn sind, wer hat da recht? Und ich glaube, es gibt Sachen, oder ich kann vielleicht anders anfangen, hat jemand von euch einen Fünfliber dabei? Könnte ich von jemandem einen Fünfliber auslehnen? Ich schaue jetzt, welche Menschen arbeiten noch mit Bargeld. Ich habe eben schon lange nur noch Twint, wie Steffi auch. Genau, Alan, ich nehme den von dir. Ich gebe ihn nachher wieder zurück. Oder? Nehmen wir an, die eine Seite von dem Fünfliber steht für den Freiwillen. Die andere Seite von dem Fünfliber steht für die Vorherbestimmung. Was spannend ist, meine Augen sind irgendwo begrenzt. Ihr könnt das dann mal ausprobieren für euch. Egal, wie ich es drehe, ich sehe nur immer eine Seite. Also jetzt sehe ich diese Seite, jetzt kommt der Übergang, jetzt sehe ich die andere Seite. Was meine Augen nicht können, ist beide Seiten aufs Mal sehen. Könnt ihr mal ausprobieren. Da bin ich einfach begrenzt. Das können meine Augen nicht. Ich sehe entweder die Seite der Prädestination oder ich sehe die Seite des freien Willen. Was ich glaube, ist, Gott bringt Sachen zusammen, weil er eben grösser ist. Ich glaube, er sieht beide Seiten. Für Gott ist es kein Widerspruch zu sagen, es gibt gleichzeitig eine Prädestination, eine Vorherbestimmung und gleichzeitig einen freien Willen. Übrigens, auch der Paulus scheint mit dem kein Problem gehabt zu haben. Ich möchte mit euch zwei Bibelstellen anschauen, die ich finde. Danke vielmals. Darfst du wieder haben, gell? Ich möchte mit euch zwei Bibelversen anschauen von Paulus, wo er innerhalb von kürzester Zeit vom freien Willen switcht zu der Vorherbestimmung und das scheint für ihn überhaupt kein Widerspruch zu sein. Philipper 2, Vers 13. Arbeitet mit Furcht und Zittern an eurer Rettung. Das ist ein bisschen altes Deutsch, aber es bedeutet, hey, gib alles, dass du gerettet bist. Investier. Das griechische Wort zeigt klar so eine Selbstinitiative. Es liegt an dir. Kämpf darum, dass du gerettet wirst. Schau, dass du nicht sündigst und so weiter. Gang klar mit Jesus vorwärts. Gib alles für deine Rettung. Würde jetzt der Alan Sonntag für Sonntag nur diesen Vers predigen, könnten wir alle brutal unter Druck. Dann würde ich sagen, wow, ist das Blatt, ich muss noch mehr und noch besser und noch mehr und ich darf gar nichts verpassen und ja, keine Sünde, weil ich muss arbeiten mit Furcht und Zittern an meiner Rettung. Das zeigt so ja die Zeiten vom freien Willen. Jetzt gehen wir nur einen einzigen Vers weiter. Und doch ist es Gott allein, der beides in euch bewirkt. Er schenkt euch den Willen und die Kraft, ihn auch so auszuführen, wie es ihm gefällt. Also die alte Übersetzung sagt, er schenkt das Wollen und das Vollbringen. Würde ich nur diesen Vers predigen, oder Alan Sonntag für Sonntag, nur immer den, dann würdet ihr alle ganz bequem die Hause auf dem Liegestuhl liegen, einen Drink in der Hand und sagen, es ist ja eh alles vorherbestimmt. Und solange das Wollen und das Vollbringen mir nicht geschenkt wird, mache ich überhaupt keinen Schritt. Oder? Darum ist es so gut, dass die zwei Verse zusammenkommen. Und darum ist es auch sonst ein gutes Beispiel dafür, dass wir Prediger immer wieder aufgefordert sind, eben die ganze Predigt irgendwo in einer Balance zu bringen. Oder? Der erste Vers betont das Menschliche, wird Druck machen ohne Ende. Der zweite Vers betont das Göttliche und wird uns in so einen fatalistischen Chill-Mall-Modus hineinbringen. Oder? Das ist ja das, also wenn mich wirklich etwas hässig macht bei meinen zwei Teenager-Jungs, 12 und 14, ist, wenn ich mit ihnen schimpfe und sie sagen einfach Chill-Mall. Jetzt kennen ihr das. Vielleicht kennt das der Johnny auch. Ich weiß nicht, ob das deine Jungs auch sagen. Aber was machen sie? Sagen, hey, red anständig mit mir, oder? Sag bitte, willst du entspannen, lieber Papi? Oder so, aber chill mal, oder? Genau. Aber anderes Thema. Aber das würde ja so ein bisschen in den Modus reinführen, oder? So ein bisschen, ja, chillen und so weiter. Also es braucht ja einen Balance. Und ich glaube, die Spannung zwischen freiem Willen und Prädestination ist eigentlich ein mega Segen für unser Leben. Es macht uns eigentlich mega frei. Ich möchte euch zwei Zitate vorlesen aus einem Artikel vom ERF, den ich gefunden habe. Ohne diese Spannung wird der Glaube einseitig. Wenn ich Gottes Souveränität, also sein Handeln, zu sehr betone, bekommt er gar fatalistische Züge. Also Fatalismus im Sinn von, ich bin passiv, Gott macht sowieso alles. Oder ich muss es einfach so nehmen, wie es ist. Gott kommt dann wohl ohne mich aus. Wenn er irgendwelche Menschen retten will, kann er das auch ohne mich tun. Und wenn er mich ohnehin erwählt hat, wird er das auch tun, wenn ich mich nicht um ein heiliges Leben bemühe. Das wäre so Prädestination. Wenn wir jetzt nur das Menschliche betonen, Gehen wir mal zum nächsten Zitat. Die menschliche Verantwortung zu stark zu betonen, führt indes auch nicht ans Ziel. Schnell wird Gott dann an den Rand gedrängt, fast unnötig. Der Gedanke liegt zum Beispiel nahe, ich könne aus mir selbst ein heiliges Leben führen und brauche Gott dazu nicht. Ich emanzipiere mich von Gott. Er wird zur Nebensache und ist nicht mehr das Zentrum meines Glaubens. Wir haben einen Nachbar bei uns, wo wir wohnen, in Kriens. Wo ja auch Adonia ist, oder? Das ist auch in Kriens, dort, wo wir wohnen. Genau. Und wir haben mit dem Nachbar ein bisschen Kontakt und wir merken wirklich, so wie noch ganz selten, der Mensch geht so schlecht. Da ist so wahnsinnig viel Chaos in seinem Leben. Es gibt ja Menschen, die ein bisschen mehr Chaos, Menschen ein bisschen weniger. Auch ich habe oft Chaos in meinem Leben. Aber da ist wirklich so viel zu unterobsein, das beschäftigt wirklich, oder? Und ich meine, gerade jetzt in der Evangelisation ist es eigentlich mega heilsam. Auf der einen Seite zu wissen, ich habe eine Aufgabe, das Licht von Jesus weiterzugeben und gleichzeitig auch wissen, Gott hat es auch im Griff. Weil wenn nur das eine, das würde alles nur an mir liegen, das wäre ein unglaublicher Druck. Wenn nur das andere, ja Gott macht es schon irgendwie, dann würde er einfach verzweifelt und einsam wieder durchs Leben gehen. Also es braucht ja irgendwie die Spannung, die sich in sich zusammen wie aushaltet. Ich habe so ein paar Thesen definiert. Nicht 95 wie der Luther, einfach nur 6 Thesen, so als Abschluss da zu dem Thema. Weil Thesen nenne ich es oft, wenn ich auch nicht so ganz sicher bin, aber ich vermute, dass ich recht habe. Oder? Das ist ja dann eine These, die kann man ja auch wieder legen. Oder? Und meine erste These ist, Prädestination und freier Wille sind kein unheilvoller Widerspruch, sondern eigentlich eine segensreiche Spannung. Es ist eigentlich nicht ein Widerspruch, es ist eine Spannung, die uns auf der einen Seite motiviert, um aktiv zu bleiben und auf der anderen Seite entspannt, weil wir wissen, Gott hat es im Griff. Und so soll doch Glauben genau sein, oder? Das ist ja das, was wir bei unseren Jungs merken, wenn sie die Kante grosse Prüfungen haben. Auf der einen Seite beten Vollgas und auf der anderen Seite lehren Vollgas. Nur das eine zu machen, wäre ein bisschen einseitig, oder? Nur lehren, gut, wenn, dann fast lieber nur lehren, ehrlich gesagt. Aber auch nur beten, irgendwie, also einfach wenn es zusammenkommt, dann hat es ein Power. Dann die zweite These. Ich glaube nicht, dass es eine göttliche Grundverdammnis gibt. So wie das der Augustinus gemacht hat, beispielsweise bei diesen 2 Kindern oder bei der Kindertaufe, die ich am Anfang erzählt habe. Nicht einfach, weil mir das nicht passt. Man kann sagen, ja, so kann ja Gott nicht sein, dann argumentiert man eher emotional. Sondern eher, weil ich finde, es gibt ganz viele biblische Zeugen auch, die eigentlich gegen das reden. Beispielsweise 1. Timotheus 2, Vers 4 oder 3 und 4. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott unserem Retter, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Also da ist ja eine klare Aussage, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und das wäre ein Widerspruch jetzt zu der Haltung von Augustinus oder zu einem Calvin, der sagt, Gott hat gewisse Menschen zur Rettung bestimmt und andere zur Verdammnis. Genau, dann gehen wir mal zur dritten These. Eigenverantwortung zu übernehmen, ist ein grundlegendes biblisches Prinzip. Ich habe, als wir das ISF aufgebaut haben in Zug, vor vielen Jahren hat auch ein anderer Pastor auch eine Kirche aufgebaut oder auch ein ISF aufgebaut. Und unseres ist irgendwie gelaufen, hat funktioniert. Es sind Leute dazugekommen, wir waren stabil, wir hatten viel Freude gehabt. Und seine Kirche hat nicht so recht funktioniert. Es hat einfach gemerkt, irgendwie kommen die Leute nicht so. Es hat nicht so die Dynamik, die man sich wünscht. Es hat einfach verschiedene Schwierigkeiten. Und nach geschätzt so 5 bis 6 Jahren, ich weiß nicht mehr genau, hat er seine Kirche wieder zugemacht. Ich meine, das ist ja in sich voll okay. Man hat etwas probiert, das ist nicht gelungen. Das ist auch in der Geschäftswelt so. Ein Start-up gelingt, das andere nicht. Ich finde, ein Mensch, der Kirche aufbaut und es geht wieder zu, ist für mich einer, hey, du hast es probiert. Oder? Du hast es versucht, es ist nicht gelungen, ist okay. Aber ich habe mich dann mit ihm getroffen, wollte wissen, wie es ihm geht. Dann hat er mir erzählt, ja, das hätte ich natürlich mega mitgenommen. Das macht, ist ja auch logisch, oder? Man gibt etwas rein und es klingt nicht, das nimmt einen mit. Und dann habe ich gesagt, was machst du jetzt? Und dann hat er gesagt, ich mache von jetzt an nur noch, was Gott mir sagt. Dann habe ich gesagt, okay, wie sieht das aus? Meine Frau arbeitet jetzt, ich bin daheim, ich stehe auf, ich lese die Bibel und dann warte ich auf das, was Gott mir sagt. Das klingt für mich persönlich zu passiv. Ich kann es zwar verstehen aus seiner Geschichte, vielleicht wäre ich für einen Moment auch so, Aber ich glaube, Eigenverantwortung ist ein zentrales Prinzip. Das ist wieder das mit den fünf Lieben, oder? Wir geben das Beste, Gott gibt das Beste. Wir entscheiden mit unserem freien Willen. Gleichzeitig hat Gott auch einen Plan für uns. Und wenn das zusammenkommt, dann hat es Kraft. Also das ist so meine These 3. These 4. Gottes Gnade ist und bleibt das zentrale Element von unserem Leben. Obwohl wir die Eigenverantwortung übernehmen dürfen, ist die Gnade von Gott das Zentrum von unserem Leben, nicht unsere Eigenverantwortung. Ich glaube, das ist das Prinzip, das wir durch die ganze Bibel sehen. Es ist Gnade von Gott, das ist der Boden, und aus dieser Gnade heraus dürfen wir leben. Ich habe gerade heute Morgen bin ich aufgestanden und ich habe das oft so am Sonntagmorgen, dass ich mir so viel Sorgen und so viel Druck mache. Ich habe heute nachher noch 2 Meetings und am Abend der Sunday Night und ich habe so viel in meinem Kopf gehabt. Da habe ich die Bibel aufgeschlagen und gelesen. Und in Apostelgeschichte Kapitel 11 heisst, dass der Barnabas irgendwo sagt, hey, alles, was da passiert ist, ist einfach eine Gnade von Gott. Und es hat mich irgendwie mega entspannt für einen Moment. Stimmt, ja, stimmt. Also ich gebe schon mein Bestes, aber es ist ja immer noch Gnade von Gott. Und ich konnte durchschnaufen, morgen in meinem Sessel, morgen früh mit meinem Schwarzen, den ich getrunken habe. Und ich wusste, ja, danke Gott. Schlussendlich, vielleicht verhaue ich ein paar Sachen, vielleicht mache ich es auch mega gut. Aber es bleibt schlussendlich, das bleibt der Boden, Gnade von Gott. Und dort, wo der menschliche Teil überbetont wird, droht natürlich die Gnade von Gott in den Hintergrund zu rücken. Ein ganz krasser Vers ist im Galater 2, Vers 21. Ich weise Gottes Gnade also nicht zurück. Denn das Gesetz kann uns nicht dazu verhelfen, vor Gott gerecht dazustehen. Wäre es anders, dann hätte Christus nicht sterben müssen. Also Jesus ist ja genau für uns gestorben. Und wenn wir denken, wir können das ganze Gesetz einhalten, alles aus eigener Kraft, dann machen wir den Tod von Jesus nicht mehr geltend. Und das will ja niemand von uns. Wir möchten ja aus dieser Gnade herausleben. Und das ist so das Prinzip von Gottes Gnade, ist das zentrale Element. Ja genau, danke für das Bild. Eben so immer das Schauen auf das Kreuz, heute Palmsonntag, dann Karfreitag am Freitag, dann Ostersonntag. Jetzt sind wir ja voll in dieser Zeit, in der wir uns ganz stark auf das fokussieren. Gnade als zentrales Element. Meine 5. These ist, Gott zieht dich zuerst, Gott macht den ersten Schritt und wir antworten darauf. In dieser Spannung zwischen Vorherbestimmung und freiem Willen glaube ich, dass Gott den ersten Schritt auf uns zugemacht hat. Es ist ein bisschen wie bei einem Ehepaar. Viele von euch sind ja geheiratet, andere werden dann irgendwann vielleicht noch heiraten. Irgendjemand muss ja mal fragen. Das war wahrscheinlich bei Alan und Steffi auch so. Oder? Der Alan hat wahrscheinlich Steffi irgendwann gefragt, willst du meine Frau werden? Heute ist es ja mehr und mehr moderner, dass die Frau fragt. Aber so in meiner Generation ist mir so aufgewachsen, dass eher der Mann fragt. Oder? Und dann hat Steffi irgendwie ja gesagt, nehme ich an, oder? Nehmen wir an, so müsste jemand gelaufen sein. So ist es jedenfalls gelaufen. Genau, jemand macht den ersten Schritt und der andere sagt ja. Oder ich habe den Schritt zweimal gemacht. Das erste Mal, willst du meine Freundin werden? Dann hat Rebecca gesagt ja. Und dann ein bisschen später, am Rheinfall, beim Verlobungsantrag, willst du meine Frau werden? Und sie hat wieder gesagt ja, oder? Und ich glaube, es ist so ein gutes Bild für Gott, oder? Er zieht uns, er macht den ersten Schritt, aber es braucht uns zum Ja oder auch zum Nein sagen. Oder keine Antwort, biblisch gesehen, ist eben auch ein Nein oder ein vorübergehendes Nein. Das ist ja auch logisch, oder? Hätte Steffi dir einfach keine Antwort gegeben, hättest du nicht gesagt, das ist ein Ja. Nehmen wir jetzt das Ja, oder? Oder auch keine Antwort bedeutet entweder noch aufgehoben oder eben ein Nein. Und da gibt es auch einen Vers dazu im 1. Johannes. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Er hat den ersten Schritt gemacht und wir haben mit Ja geantwortet. Und dann noch die letzte These. Wir bleiben Gottes Marketingabteilung. Also mit dem möchte ich sagen, Evangelisation wird durch das Prinzip der Vorherbestimmung nicht aufgelöst, sondern es braucht uns nach wie vor als Menschen, die das Licht von Gott in die Welt heraustragen. Es braucht uns und Gott tut sein dazu. Wir machen das, was wir können. Gott tut sein dazu und zusammen ist es eben eine segensreiche Spannung. Wir haben im ICF-Zug im Moment gerade so einen schönen Aufbruch. Ich leite gerade noch zur Zeit das ISF Luzern und das ISF Zug an. Wir ziehen ja in Zug jetzt einen neuen Pastor nach. Also bald darf ich mich dann auch wieder auf das ISF Luzern fokussieren. Und auf das freue ich mich auch mega. Und in Zug haben wir so einen Entdecke-Gott-Kurs mit 20 oder 22 Anmeldungen. So etwas haben wir nie gehabt. Das ist mega cool. Ganz viele Leute sind dabei. Und unter anderem auch eine Gruppe von Iranern. 4 oder 5 Iraner, die jemanden mitgebracht haben. Sind noch nicht lange in der Schweiz, aber reden schon mega gut Deutsch. Also wahnsinnig bemüht zur Integration und sie sind sehr offen für den Glauben. Und letzte Woche haben wir ein Mail bekommen, dass die erste Person von dieser Gruppe sich für Taufe anmeldet. Und wir haben gedacht, yes, oder? Für uns ein riesen Highlight, wir haben so Freude. Die Gnade von Gott hat das irgendwie bewirkt. Also die erste Person von dieser Gruppe sagt, Gott hat mich gezogen. Und ich sage ja. Und das ist ja das, was dann das Herz so öffnet. Das sind die Momente, du kommst so ein WhatsApp über oder eine Sprachnachricht, jemand erzählt es und du denkst schon, wow, ist das cool. Oder? Das macht so Freude. Und mal schauen, was nachher noch kommt. Das ist so eine coole Clique, die dann Iraner, sie kommen jeden Sonntag in Gottesdienst, fast jeden Sonntag und wir merken, sie tun auf, Schritt für Schritt. Und das so zu spüren, wie eben Gott wirbt um unsere Herzen und da ist eine Person, die dann sagt, ja, und jetzt mache ich auch meinen Schritt. Das ist einfach etwas, was unglaublich gut tut und unglaublich Freude macht. Und hey, ich möchte gerne einfach für das noch beten heute. Oder vor allem heute einfach Danke sagen. Wir sind da, weil Gott uns irgendwann gezogen hat. Und er hat uns Kraft gegeben, zum Ja sagen. Und lass uns doch für das von Herzen Danke sagen, dass Gott zieht und wir Ja gesagt haben. Und dass wir auch wirklich Menschen dürfen, die gute Botschaft von Jesus weitergeben und auch sehen, wie wir und meine Menschen aus unserem Umfeld dürfen mit dieser guten Botschaft erreicht werden. Ich fände es schön, wenn wir möchten aufstehen, die mögen, und dann würde ich gerne noch Gott Danke sagen. Vater Himmel, ich danke dir für den Morgen hier, für die Gemeinde hier in Altdorf. Und ich danke dir etwas, was uns die meisten wahrscheinlich hier verbindet. Vielleicht hat noch nicht jeder schon eine Entscheidung getroffen für dich, aber der grösste Teil da verbindet ist, wir haben gemerkt, wie du um unsere Herzen dich bemühst, wie du uns ziehst. Und wir haben mit einem freudigen Ja geantwortet. Und ich danke dir für die Gnade, die wir haben, dass wir ein Teil sein von deinem Reich, dass wir eine geistliche Familie sein und dass wir das Klopfen an unsere Herzenstür haben dürfen, merken, dass wir es spüren dürfen. Auch in der Ablenkung von dieser Welt haben wir das irgendwo wahrgenommen und wir dürfen mit einem freudigen Ja antworten. Und so soll jetzt auch der zweite Teil vom Worship, von der Anbetung, einfach auch ein Teil sein, wo wir das Ja wieder erneuern wollen. Es ist ja nicht ein Ja, wo wir einfach mal einmal getroffen haben, dann ist es ad acta. Es ist wie eine Ehe. Wir tun die Liebe ja immer wieder einander neu ausdrücken und immer wieder neu erneuern. Und ich möchte einfach den Teil jetzt auch nehmen. Wir möchten uns einfach auch den Jesus vorstellen, wie er ans Kreuz geht, wie er aufersteht, wie er sein Leben hineingibt für uns. Und einfach voll Dankbarkeit einmal mehr Ja sagen zu dem Werben, das du hast um unser Herz. Amen.